der Heilige Geist ganz deutlich sagt und sagt, Uli, was kannst du? Und da habe ich eigentlich gar nicht lange überlegt und gesagt, ich kann Evangelium, weil ich das kann. Und da kam keine Antwort. Und dann erinnere ich mich plötzlich an die Thomas-Geschichte. Das werden wir nachher dann noch kurz haben. Und dann wusste ich, ja, ich soll eigentlich das predigen, was ich kann. Und nicht irgend über Gebet oder keine Ahnung. Und dann habe ich wirklich ganz, ganz viele Ideen gehabt und Gedanken. Und weil ich jetzt 10 Jahre auf der Straße unterwegs bin, einen riesen Erfahrungsschatz habe, mir auch viel abgeguckt habe, viel falsch, viel richtig gemacht. Und das habe ich jetzt sozusagen zusammengepackt in eine Serie, weil ich auch gemerkt habe, es ist ganz wichtig, wir sind ja alle unterwegs. Und das auch gestern hat mir wieder gezeigt, wir müssen einfach unterwegs sein oder die Situationen wahrnehmen. Ich fahre immer wieder, jeden Samstag fahre ich aus irgendeiner Stadt raus und ich denke immer wieder, ich muss noch mehr unterwegs sein. Ich brauche noch ein größeres Team. Ich möchte jetzt immer mehr unter der Woche unterwegs sein. Die Freiheit habe ich. Und auch gestern war wieder mein Gedanke. Aber wir müssen uns auch überlegen, was ist denn überhaupt Evangelium? Wie verkündige ich denn das? Weißt du, das? Da muss man sich vorbereiten. Viele haben das einfach und haben da vielleicht eine Gabe, einfach das zu erklären. Aber viele haben das nicht. Das habe ich auch jetzt in der Manuelgemeinde gemerkt, weil die Leute sehr dankbar waren über diese Serie. Dass sie sagten, oh, klasse, jetzt habe ich endlich mal ein bisschen Handwerkszeug. Was ich sage, sind alles Vorschläge, weil man ja, das ist jetzt ich, mich meiner mir, ja. Und, aber ihr hört es jetzt, ihr seht es und ihr könnt ja für euch eine Essenz daraus ziehen und das dann so umsetzen, wie ihr das dann macht. Ihr redet ja anders, ihr könnt nicht durch die Ohren Luft holen. Und ich kann auch Fragen beantworten, die ich gar nicht gestellt bekomme. Muss man schon nachdenken, gell? Ja, also man lernt ja viel und das will ich rübergeben. Aber ich will, wo drücke ich da drauf? Weil ich muss schön drehen.
Das sind die Pfeile. Aha. Aber da ist der Empfänger. Also wenn du da nun klickst, geht es nicht.
Okay.
Das mache ich immer falsch, genau.
Mhm. Okay.
Nach rechts geht es nach vorne, jetzt mal die erste Folie.
Genau. Ich will ein kleines bisschen grundlegen, was das Evangelium überhaupt ist. Und dann gehen wir Richtung diese Thomas-Geschichte. Ich würde auch gucken, dass ich in der Zeit bleibe. Ich muss nach rechts immer, gell? Okay, das Wort vom Kreuz habe ich das genannt. Und Paulus schreibt im 1. Korinther 15, 1, ich erinnere euch aber, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet. Ich höre gerade, dass ich kurz beten soll. Papa Gott, ich danke dir, für, dass wir dieses jetzt uns genau angucken dürfen, das Wort Evangelium und diese Verkündigung. Und ich spreche jetzt einfach einen Segen aus jetzt über der ganzen Versammlung hier und das wirklich störende Gedanke, dass Dinge einfach jetzt verschwinden müssen, dass eine übernatürliche Ruhe kommt, ein übernatürliches, wunderbares Aufnehmen, sodass hier wirklich Menschen entstehen, die das Wort dann auch weitersagen können. Und ich spreche einfach die Freiheit und die Herrlichkeit des Namens Jesus über uns aus. Amen. Das Wort Evangelium ist ja eigentlich wertfrei, das heißt ja eigentlich, wenn man es übersetzt, Frohbotschaft. Aber Evangelium ist natürlich geprägt, wenn man von Evangelium redet, ist immer Jesus drin enthalten, das ist dann auf einem Sprachgebrauch so. Ich tue mir auch immer gerne die Grundtexte angucken, weil das steht auch, da kommt auch viel, viel mehr raus. Und weil der zweite Satz, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hättet, wenn man das so vom Grundtext her anguckt, ist als, das müsste man eigentlich übersetzen, ich lese es mal vor und tue es dann anders übersetzen. Ich erinnere ich aber, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, ihr würdet so ins Blaue hinein glauben, ja, einfach so nicht ernst nehmen, das Ding, so müssen wir das übersetzen. Dann sagt er im Römer 1, ganz wichtige Bibelstelle, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ich habe hier ganz bewusst den Luthertext genommen, weil das ist richtig gut, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst, ebenso auch die Griechen, denn da wird geoffenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Also er schämt sich des Evangeliums nicht, diese Vorbotschaft von Jesus, denn es ist die Gotteskraft, es ist die Kraft, die rettet an die Leute, die glauben. Und darin wird offenbar die Gerechtigkeit, nicht irgendeine Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und das hat Luther super übersetzt, macht eigentlich keine andere Übersetzung. Und ihr seht es jetzt gar nicht, gell? Seid ihr? Okay. Okay. Und der Gerechte wird aus Glauben leben. Die nächste Stelle, die mir wichtig ist, so bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen in hervorragender Rede oder Weisheit, das Zeugnis Gottes zu verkündigen, denn ich hatte mir nur vorgenommen, euch nichts anderes wissen zu lassen als Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch, und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten der menschlichen Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Also auf was hat er sich beschränkt? Nichts anderes zu wissen als Christus und ihn als gekreuzigt. Stehe ich euch im Weg? Ihr seht es, gell? Und das ist runtergebrochen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich finde es, gerade weil ich ja vorhin gesagt habe, muss ich jetzt einfach raushauen, es ist ganz wichtig ja, zu wissen, was bin ich und was bin ich nicht, was kann ich und was kann ich nicht. Ich sage immer, Evangelisation ist ein Riesengebiet, ja? Und ich bin ein Straßenevangelist, das ist also ein kleineres Gebiet, und innerhalb dieser Straßenevangelisation bin ich ein Schatzsucher, das ist ein ganz kleines Segment, und da habe ich mich drin, sage ich mal, ausgebildet, und das macht mich dann auch frei. Ich kann nur Schatzsuche. Das habt ihr vielleicht auch gemerkt am Klebfest, die mit mir unterwegs waren. Ich war da so ziemlich verzweifelt, gell? Und habe eigentlich nicht viel auf die Reihe bekommen, weil ich keine Karte in der Hand hatte. Und ich kann halt nur mit Karte, gell? Weil das ist so mein Halt. Oder ich bin Lehrer von meiner Begabung her, aber ich bin Grundlagenlehrer. Also das Gebiet Lehre ist ja riesig, aber ich habe mich auf Grundlagenlehre sozusagen spezialisiert. Und was mache ich aber genau? Ich mache Firestarterskurs, also übernatürlicher Lebensstil. Und ich finde, das ist gut. Und da, ich sage mal, bin ich gut und das kann ich. Und darum tue ich nur das. Und darum ist es gut, wenn ihr eure Begabung und Berufung entdeckt habt, euch vielleicht ein Stück weit einzugrenzen. Und das, was ihr dann seht, das wirklich gut zu machen. Ja? Und das finde ich auch eine ganz wichtige Sache, auch das wirklich zu wissen. Und hier sieht man auch, Paulus macht es, er verkündigt Christus und als Gekreuzigten, Punkt. Nicht irgendwas drumherum, finde ich eigentlich ein ganz guter Gedanke. Dann geht es weiter, gelobt sei der Gott unseres Vaters, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi. Das ist jetzt so eine Neuentdeckung, so nach 35 Jahren Christenleben. Und zwar, ich habe die Apostelgeschichte ganz genau studiert, so in der letzten Zeit, und da kam ich drauf, dass in der ganz viele Evangeliumsverkündigungsstelle drin, also wo irgendjemand immer Evangelium verkündigt, und so ziemlich grundsätzlich wird die Auferstehung der Toten mit verkündigt. Und das tue ich nicht, habe ich, ja. Da dachte ich, da muss ich mir viele, viele Gedanken machen. Einfach so einen kleinen Gedanke, das wird wahrscheinlich jemand ansprechen. Und hier kommt die Auferstehung mit rein. Wenn aber der Geist dessen, das ist Römer 8, der Jesus aus den Toden auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toden auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Also der gleiche Geist, der Christus aus der Tode auferweckt hat, hat mich auferweckt und der arbeitet an mir. Und das ist jetzt der nächste Teil der frohe Botschaft. Also wir kommen vom Tod ins Leben durch Jesus, aber wir kommen dann, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, weiter. Und das ist auch ein Teil vom Evangelium, dass ich mich verändern kann, dass ich Dinge aus meinem Leben ausbauen kann. Und darum habe ich das genannt, es gibt zwei Rettungen, also nicht zwei Wege zu Jesus, sondern zwei Rettungen. Und das kommt in Römer 10 ganz gut raus. Ich habe die Worte, ich hoffe, es sieht man, ein bisschen farbig gemacht. Da heißt es nämlich, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also wenn du mit dem Mund als Jesus den Herrn bekennst und mit deinem Herzen glaubst, dass er ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet, also vom Tod ins Leben. Also ich nehme Jesus an und bin jetzt im Leben. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden. Und jetzt kommt was Zweites. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Und dieses Zweite bekennt, ich habe das noch so aufgeschlüsselt, es gibt ja zwei Worte, wo sozusagen über Umkehr gesprochen. Das ist einmal das Metanoia, das kennt ihr wahrscheinlich. Das hat Luther sozusagen mit Buße übersetzt. Aber Buße, das ist ein Begriff, mit dem kann heute eigentlich keiner mal anfangen. So Buß, Büßegewand, womöglich noch auspeitschen. Ja. Es müsste man eigentlich mit Umkehr, also ich gehe in die Richtung und dann tue ich Buße, also ich tue dann Umkehr und ich gehe jetzt in die Richtung. Ja, das ist ganz klar die Umkehr, das ist Metanoia. Sinnesänderung, ja, aber die Umkehr, das ist auf jeden Fall der Sinn. Und hier in dem Text, wo ich gerade hatte, der zweite, und wenn man mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden, da steht dieses Wort Homologeo. Und Homologeo bedeutet mit Gott Gleichsagen. Ich weiß, Gleichsagen schreibt man groß. Das habe ich heute Morgen entdeckt. In meinem Konzept habe ich es groß. Und 6 Sätzen. Nein, passt. Zwar nämlich dann plötzlich unterstrichen, dachte ich, Genau, mit Gott Gleichsagen. Und das finde ich jetzt ein ganz wichtiges Ding. Und das war auch, was man heute Morgen so in den Zeugnissen gehört und auch was du gesagt hast, was verschiedene Leute gesagt haben, auch du, Sarah, und wer immer gerade gesprochen hat. Das mit Gott Gleichsagen ist wichtig, weil das ist ja genau das, was wir lernen. Ich habe eine bestimmte Vorstellung, ich komme zum Glauben und ich habe dann Gott sozusagen, der zu mir spricht und ich merke dann, Gott denkt so oder spricht so, aber ich spreche so. Ja? Und dann muss ich ja sagen, also wenn Gott so spricht, dann muss ich jetzt auch so. Ja? Oder dann lese ich in der Bibel, habe bestimmte Vorstellungen und dann merke ich, die Bibel, die spricht ganz anders. Die Bibel spricht so, ich spreche aber so, also spreche ich, wenn ich es vielleicht auch gar nicht logisch finde, jetzt auch so. Und das rettet mich, also so passe ich mich immer mehr dem an, wie Gott redet und das ist Homologeo, also dieses mit Gott Gleichsagen. Und darum müsste man das eigentlich übersetzen, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Dann der zweite Teil müsste man dann übersetzt und mit dem Mund bekennt man ins Heil hinein. Also wenn ich mit dem Mund spreche, ich sozusagen die Wahrheit Gottes aus, ich berichtige so mein falsches Denken und so komme ich heraus. Und das ist genau das, was auch im Römer 12 steht. Passt euch nicht diesem Welt auf an, also der zweite Vers, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes. Also der Heilige Geist arbeitet an mir und ich beginne Homologeo zu leben, also mit Gott gleich zu sagen und mein Sinn wird so erneuert, also mein Denksinn, mein ganzes Sein. Und dann wird ja mit der Zeit werde ich dann auch immer mehr so denken wie Gott, immer mehr ausgerichtet werde und alles gut. Ja? Könnt ihr folgen? Ist gut. Genau, die letzte Bibelstelle, das ist jetzt die Überleitung, und zwar, ich lasse jetzt, seit es ist 18, da geht es mit 21 weiter, also ich lasse ein bisschen was aus, sage ich gleich. Da heißt es nämlich, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, und genau das ist jetzt unser Problem, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist das eine Gotteskraft oder die Gotteskraft. Dann geht es in 21 weiter, ich habe also einen Teil weggelassen. Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott durch die Torheit der Verkündigung, diejenigen zu retten, die glauben. Während nämlich die Juden ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkünden wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, sowohl Juden als Griechen, verkünden wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Also auch wieder runtergebrochen auf so eine Essenz. Und das Schöne ist aber, dass er erkennt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Und das müsste man wirklich mit Dummheit übersetzen. Das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit, nämlich denen da draußen. Uns aber ist es eine Gotteskraft, wenn wir das ja verstanden haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ich manchmal so im Gespräch bin und ein ungläubiger Mensch interessiert sich wirklich für Jesus und will ein bisschen was wissen. Und ich erkläre ihm dann, dass das Blut reinigt. Da komme ich mir manchmal so ganz komisch vor, so wie, was denkt er jetzt? Also merke ich selber, ich denke mal, das ist auch Anfechtung, ist eigentlich töricht, was du gerade sagst. Wenn man irgendwo Blut hat, dann wird man die Klamotte sofort in die Waschmaschine werfen und jetzt sage ich, das Blut reinigt. Versteht ihr? Weiß ich, ob ihr das auch kennt, dass man so angefochten wird und fast ein bisschen verzagt wird, solche Sachen zu erklären. Aber genau das rettet. Und Gott geht sogar so weit, wie Paulus hier sagt, und es gefiel Gott, dass im 21. Vers durch diese dumme Predigt Menschen zu retten. Also wir müssen diese Torheit, diese dumme Predigt glauben, um gerettet zu werden. Und das setzt ein Stück weit Demut und so voraus. Gell? Und das finde ich eigentlich stark. Aber das ist natürlich jetzt als Evangelisten unser Problem. Ja? Wir gehen raus und die Leute sagen, oh. Ja? Und manchmal sind die so harsch, sage ich mal, dass du selber dann ein bisschen ins Zweifeln manchmal kommst. Gell? Also das hat schon was. Mit dem möchte ich enden. Ja? Das sind so ein bisschen Vorschattungen. Also, dass wir eine törichte Predigt haben, da müssen wir einfach drüber weg. Ja? Aber es ist halt einfach so. Okay? Dann kommt jetzt die Thomas-Geschichte. Würdest du vielleicht das ein bisschen herfahren? Genau. Du kannst den Beamer ausmachen, den brauche ich nicht mehr. Ja, das ist okay. Sag ich es nicht?
Ja, ich habe die falsche Tasche, genau, aber hoch Gott.
Der tut? Gut, ja. Okay, da reicht der eine. Seht ihr das alle? Geht so, hm? Ja, okay. Ich war vor einiger Zeit im Jugendkreis eingeladen und habe genau die Geschichte gemacht, das mache ich gern. Und die haben mich eingeladen und es waren ganz viele junge Leute und niemand hat mitgeschrieben. Und wo ich da so stehe, gucke, niemand schreibt mit, niemand, dachte ich, wieso laden die mich ein? Ja, das scheint mir niemand zu interessieren, die Leiterin vielleicht. Gell? Und dann war ich irgendwann fertig und dann war es rum und dann stehen alle auf und fotografieren es ab. Ja, das kann man von jungen Leuten lernen. Hä? Das ist so gut. Da dachte ich, war eben doch Interesse. Gell? Und also als Tipp, ihr könnt es abmalen oder ihr fotografiert es nachher. Es steht dann rum, es steht wahrscheinlich nur ein paar Tage rum. Genau, manchmal komme ich nach langer Zeit irgendwie in Gemeinde und da steht immer noch mein Flipchart mit meinem Bild drauf. Gell? In der Immanuel-Gemeinde ist es so, über viele, viele Wochen, das ist ja schon lange her, da ist immer noch die Flipchart mit meinem Bild. Ich erzähle euch eine Geschichte, die wirklich stattgefunden hat, wo ich aber ein paar kleine Teile mit eingebaut habe. Ich werde aber aus der Geschichte immer geschwind aussteigen, um ein paar Fragen zu stellen, die ich nämlich echt nicht gemacht habe, weil ich habe ja da mit meinem Mensch gesprochen, aber es sind ein paar Fragen, die einfach ich auf der Straße immer wieder gestellt bekomme und da tun wir versuchen, zusammen Antworten zu finden. Und ich habe die Geschichte Thomas-Geschichte genannt, weil die hat eine, ich erzähle euch, wie das war. Mein Freund Thomas, ich war früher Musiker, ich habe in einer Band gespielt oder wir waren gerade am Aufbau, Bluesband, richtig gut, sowas wie Blues Brothers in die Richtung, wenn jemand das sagt. Obwohl das fast in Gemeinde nicht sagen darf, gell? Weil, ja, genau, weil da sind schon ein paar Elemente im Film, wo recht zweifelhaft sind, aber ich finde den gut. Ich mag die Musik da. Ja, ist gut, ich merke, es kommt an, genau. Genau, und auf jeden Fall, ich kam dann zum Glauben, weil ich bin im Alkohol gelandet durch die Musikmacherei, also ziemlich heftig. Und Jesus hat mich da rausgeführt, ohne Entzugserscheinung, in einer ganz kurzen Zeit. Also es war schon ziemlich heftig. Und ich habe dann auch gewusst, ich muss das Ding beenden, weil ich ein ziemlich labiler Mensch früher war, so in meine 20er war das. Ich bin mit 27 zum Glauben gekommen. Und dann war ich natürlich der Buhmann, weil wir haben ja viel Geld investiert. Ich war eigentlich der sich in Musiktheorie recht gut auskennt und der, wo halt die Grundlage gelegt hat und ohne mich ging es halt auch nicht mehr weiter und das war, aber ich konnte nicht anders. Gell. Alle haben mich irgendwie dann als Buhmann und nicht mehr Kontakt haben wollen, außer der Thomas. Thomas, ein Mann auch hier aus dem Schwarzwald, katholisch erzogen, aber interessiert. Gell. Und Thomas war oder ist selbstständig, ich nenne ihn einfach Thomas, ja, auf dass es einen Namen hat. Selbstständig und wir haben damals, wo ich gewohnt habe, das kennt ihr wahrscheinlich, so einen Bäcker, wo Kaffee mit drin ist. Und da habe ich hin, habe ein paar Brezel kaufen wollen und wer war drin? Mein Freund Thomas. Wir haben uns nicht mehr so oft gesehen, aber der Kontakt war noch sehr herzlich. Und er sitzt so ziemlich verloren da und ich setze mich zu ihm hin und sage, Thomas, was? Und dann hat er halt Burnout durch und halt, wenn die Firma nicht recht läuft, habt ihr vielleicht auch so Erfahrung, war halt ziemlich am Ende. Wie geht's dir? Und ich konnte halt nur Gutes sagen, weil ich halt durch den Glauben aus dem Alkohol raus war und weil ich tolle Erfahrungen mit Jesus schon gemacht habe. Und so war halt die Situation. Dann ging er da einige Wochen ins Land, das war im Sommer und ich bin wo ich gewohnt habe, gab es einen Aussiedlerhof, so ein paar Kilometer außerhalb vom Ort, obwohl ich schon recht ruhig gewohnt habe. Und da bin ich immer gern rausgelaufen, weil da war niemand, das habe ich oft Samstag morgens gemacht, so vor der Schatzsuche, auch um mich vorzubereiten, damals war ich schon Schatzsucher. Und ich bin mit meinem Hund also Richtung diesen Aussiedlerhof gelaufen. Das war ein altes Kloster früher, ja, also richtig mit Klostermauer, noch recht gut erhalten, ist aber jetzt ein Aussiedlerhof. Und lauf da so diesen Schotterweg, weil nebendran ist eine riesengroße Wiese, da habe ich dann mit meinem Hund gespielt. Und ich komme an das Kloster hin, da ist dann so ein Tor, ein großes, mit so einem schmiedeeisernen Tor. Und da steht ein Brautpaar drin. Und da dachte ich noch, wow, Da habe ich noch niemanden gesehen, weil wir hatten auch in der Nähe ein kleines Schloss. Das war eigentlich so die Location, aber da war noch niemand. Und da war ein Fotograf mit so einem riesen Foto und einer mit so einem silbernen Schirm, wo man das Sonnenlicht so einfängt. Das kennt er wahrscheinlich. Ja? Aber es war immer so bewölkt, also sind diese Schäfchenwolken und da mussten die immer wieder warten, bis die Wolke weg war und konnten dann erst weiter fotografieren. Ich bin da so geschwind durchs Bild und auf meine Wiese. Dann... Ich laufe normalerweise immer eine Runde, aber an dem Tag war mir so, dass ich den gleichen Weg zurücklaufe. Dann bin ich den gleichen Weg zurücklaufen und diese waren immer noch dort im Tor beschäftigt. Und ich dachte wieder, was für eine nette Situation, auch die Braut und so. Und ich bin dann den Schotterweg wieder Richtung Heimat gelaufen. Und dann laufe ich so ein paar hundert Meter und dann höre ich, wie der Heilige Geist ganz deutlich sagt, Uli, dreh um und bete für das Brautpaar. Und ich bin dann halt erstmal weitergelaufen. Ja, ich sage so, wie es war. Dann laufe ich ein paar Meter und dann höre ich, Uli, kehr um und bete für das Brautpaar. Und da bin ich stehen geblieben und dachte ich, oh no. Ja, ich war zwar schon Schatzsucher, aber das war meine Beginnerzeit. Ich war noch nicht sehr erfahren. Und da habe ich schon gemerkt, wie mir die Pumpe anging. Wie, und dann habe ich gesagt, so Jesus, okay, ich drehe um und bete für das Brautpaar. Aber du musst es nochmal sagen, ganz deutlich, Blitze vom Himmel und Lärm und Trompeten. Und dann gehe ich. Ja, habe ich wirklich so gesagt und so bin ich. Und dann höre ich, wie der Heilige Geist sagt, ich werde nicht lauter reden. Dreh um und bete für das Brautpaar. Und dann habe ich umgedreht mit meinem Hund und da bin ich ganz langsam losgelaufen. Könnt ihr euch vorstellen, die Pumpe an und dachte, oh Scheiße, was kommt da jetzt? Gell? Da komme ich hin, die waren nimmer in dem Tor und der Haupteingang ist so fast auf der anderen Seite. Ich musste dann so um die Ecke rum und wie ich so um die Ecke rumgehe, fährt ein Kombi weg. Und ich dann, naja Herr, hättest vielleicht ein bisschen früher reden müssen, jetzt sind sie weg, gell? Aber ich hätte es gemacht, klar, gar keine Frage, weil ich bin ja der Glaubensheld vom Erdbeerfeld. So, ja? So bin ich da gelaufen, so plötzlich die Angst war weg, gell? Und ich laufe dann so in diesen Haupteingang trotzdem rein und das Brautpaar war immer noch da und die Fotografen, das war jemand ganz anderes, da dachte ich, oh Scheiße. Und dann bin ich halt langsam zu dem Brautpaar hin. Ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ja? Und dann stand ich da mit meinem Hund. Und da bin ich halt dann nur gestanden und habe geguckt. Weil die waren ja da beschäftigt mit dem Licht. Und irgendwann fixiert mich die Braut. So, was wollen sie? Ja? Und dann habe ich einfach nur gesagt, ich bin Christ und ich möchte für euch beten, habe ich gesagt. Weil das wollte ich ja auch. Ich habe nämlich auch gelernt, immer das so zu sagen, wie es ist. Ja? Und dann guckt die mich an und sagt, ich kenne dich und duzt mich dann gleich. Ja. Und dann sagte ich, huf, das war ja schon Entfernung von daheim. Also, du bist doch der Uli Lück. Und dann sagt, jetzt kennt ihr auch noch meinen Namen. Gell? Und dann sage ich, ja. Und dann sage ich, wer bist denn du? Und dann sagt sie, ich bin die Annalena, also die Tochter vom Thomas. Ja. Und weil sie wusste, ich kenne dich schon von ganz klein auf, weil sie wusste, wer ich bin, hat gesagt, ja, bet für uns. Und dann durfte ich für alle beten. Und das Kuriose war, dann nimmt der Fotograf, hatte immer die Kamera vor seinem Gesicht, also ein Riesenteil. Und dann nimmt er die Kamera von seinem Rund und da war es mein Nachbar, der vor kurzem erst herzogen ist. Und da dachte ich, wow, was für eine Szene. Gell? Auf jeden Fall durfte ich dann beten und dann habe ich die Szene verlassen. Und könnt ihr euch vorstellen, so einen halben Meter über dem Boden und ja, ich habe es hinbekommen. Ja? Könnt ihr euch ja vorstellen. Darf man dann auch tun. Dann geht ziemlich lange Zeit, ging dann ins Land, dann klingelt's. Ich gehe runter, mach auf, mein Freund Thomas steht draußen. Mit dem Satz, nicht einmal Hallo Uli oder so, und sagt, Uli, wie hast du meine Tochter gefunden? Ja, das hat ihn total beschäftigt. So im letzten Winkel irgendwo stehe ich da und will für seine Tochter beten. Das hat ihn eigentlich erzählt. Gell? Dann habe ich gesagt, Thomas, ich erzähle dir das, wie das ist. Ich würde dir aber gerne noch viel, viel mehr sagen. Bitte komm rein, ich mache uns einen Kaffee. Dann setzen wir da hin, ich zeige dir was und erkläre dir was. Wärst du bereit? Sagt er ja. Und dann habe ich Kaffee gemacht, wir sind an den Tisch gesessen. Und dann habe ich gesagt, Thomas, wenn wir die erste Blätter der Bibel aufschlagen, dann sieht man folgende Szene. Da ist Gott. Und der Mensch. Moment. Sorry. Da ist Gott. Und der Mensch. Ich muss es auch richtig rumzeichnen, sonst geht es nicht auf unten. Genau. ist interessant, das mache ich ständig, gell? Aber irgendwann haben wir dann so einen Hänger, wie du Buchstaben verdrehst. Gell? Ja, manchmal ist schon cool. Genau, ich sage, Thomas, wenn wir die ersten Blätter der Bibel aufschlagen, da ist Gott und der Mensch. Und die leben so ähnliche Gemeinschaft miteinander, das ist nichts. Aber die Bibel erzählt uns auch, dass da im Paradies, wie sich es nennt, zwei Bäume waren. Und der eine Baum hieß der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ich mache jetzt einfach mal nur GB, Guten und Bösen. Und der andere Baum hieß der Baum des Lebens. Mache ich einfach nur ein L. Und das war die Szene. Und der Mensch hatte die Freiheit und es gab nur ein einziges Gebot, dass der Mensch nicht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen darf. Das war das einzige Gebot. Jetzt eine Frage an euch. Habe ich noch im Thomas so nicht gestellt, weil das war ja im Redefluss, aber für euch, weil die Frage kriege ich manchmal gestellt, warum hat Gott diesen Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ins Paradies gestellt? Und jetzt oder vorrangig die Frage, für was steht denn der Baum überhaupt? Ja, für was versinnbildlicht der? Für Entscheidungsfreiheit, genau. Aber im Negativen, oder? Ja. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse steht für Gott, ich brauche dich nicht, ich kann es selber. Ja? Also Entscheidungsfreiheit, aber im Negativen. Ich kann das selber, ich brauche dich nicht. Und viele sagen dann, ja, wieso hat Gott überhaupt diesen Baum reingestellt ins Paradies? Weil wenn er das nicht gemacht hätte, wäre der Sündenfall nicht passiert, Jesus hätte nicht ans Kreuz müssen, alles wäre gut. Warum hat Gott diesen Baum da reingestellt? Sag es nochmal. Wegen dem eigenen Wille, sag's mal konkreter. Unseren eigenen Wille gegeben. Und das bedeutet, dass wir uns entscheiden müssen. Der freie Wille. Und das ist wichtig, genau. Gott hat sozusagen, ich sag's mal so ganz flapsig fast, ich kann beweisen, wenn ich sage, ich esse nicht von dem Baum, ich nehme, sondern ich habe nur Anteil an dem Baum, weil ich dich lieb habe, weil ich dir gehorsam bin, darum lasse ich das. Und ich will auch gar nicht selber entscheiden, was gut und böse, was richtig, was falsch, was mir schadet, was mir nützt, will ich nicht selber entscheiden, sondern ich will das nur von dir. Ja? Das ist eine Entscheidung, weil ich dich lieb habe. Also ich kann meine Liebe zu Gott beweisen, indem ich das tue. Und so hat Gott die Möglichkeit gegeben. Also das wäre eine gute Antwort dafür. Gell? Weil vielleicht habt ihr das auch schon gefragt gekriegt. Dann ist was passiert. Und zwar, die ersten Menschen haben von dem Baum genommen. Die Geschichte ist ja allgemein bekannt, braucht man auch nicht groß erzählen. Und jetzt ist was passiert, dass Gott sagt, das kann nicht sein, dass der Mensch von diesem falschen Baum genommen hat und entscheidet selber, was gut und böse ist. Und wir müssen jetzt eine Trennung schaffen, weil es darf nicht sein, dass er in diesem Zustand am Baum des Lebens Anteil hat und hat eine Trennung gemacht zwischen Gott und den Menschen. Und wisst ihr, dass das schon Akt der Gnade ist, diese Trennung? Das ist Gnade, weil mit dem Nehmer von dem falschen Baum, es ist ja Rebellion, die Ursünde ist Rebellion. Gott, ich brauche nicht, ich kann es selber. Und aus dieser einen Sünde haben sich ja viele, viele Sünden entwickelt. Es wird ja in der Bibel oft, gerade Paulus im Römerbrief, es wird ja eigentlich immer nur von der Sünde gesprochen. Ja? Durch den einen Mensch kam die Sünde ins Leben, in die Welt, und durch den letzten Mensch, also Jesus, ist die Sünde aus der Welt ausgeschafft worden. Und da ist eigentlich immer nur gemeint die Rebellion, dieses Gott, ich kann es allein, ich brauche dich gar nicht. Ja? Und aus dieser Rebellion entsteht jetzt viele, 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 ja? Was man so kennt an mögliche Dinge. Und darum hat Jesus das auch rückgängig gemacht. Und auf jeden Fall ist diese Trennung ein Akt der Gnade, weil es durch den Sündenfall, wie wir das nennen, kam ja auch Krankheit ins Leben. Ja? Und stell dir mal vor, und darum nenne ich das wirklich Gnade, diese Trennung. Stell dir mal vor, du bist krank, du hast Krebs, dein Körper wird von Krebs zerfressen und du könntest nicht sterben, weil du am Baum des Lebens Anteil hast und hast ewiges Leben für immer. Versteht ihr? Aber ja, schlimm. Und somit habe ich sozusagen die Chance, Tod ins neue Leben, in Gesundheit, im neuen Körper. Ja. Und somit ist diese Trennung, dass ich nicht Anteil habe am Baum des Lebens, ist für mich absolute Gnade. Okay? Ich habe Thomas das so gezeigt. Ich sage, Thomas, da ist eine Trennung. Und jetzt, schau mal, da war dein Großvater, der hat deine Großmutter, deine Oma getroffen und die haben geheiratet und die hatten sich ganz arg lieb und da ist deine Mama draus entstanden. Ja? Und dein Papa, der war viel unterwegs und irgendwann hat er deine Mama getroffen und die fand ganz toll, die haben geheiratet. Die hatten sich ganz arg lieb und da bist du, Thomas, draus entstanden. Da hätte man jetzt noch mehr Generationen machen können, aber ich beschränke es mal auf das. Und da bist du, Thomas, rausgekommen. Und hier entsteht jetzt eine richtig gute Frage. Ich habe gefragt, Thomas, was fällt dir auf? Was meint er, was hat Thomas gesagt? Was fällt euch auf jetzt an dem Bild? Hier kommt nämlich Religiosität, kommt hier nämlich ganz klar zur Sprache. Thomas sagte, und auch andere, denen ich das schon gezeigt habe, ich bin auf der falschen Seite. Wenn ich bete, bete ich auf der falschen Seite. Wenn ich Geld gebe, vielleicht sogar viel, gebe ich viel Geld auf der falschen Seite. Bin ich guter Mensch, barmherzig und. Ich bin auf der falschen Seite, guter Mensch, barmherzig und. Versteht ihr? Das ist Religion. Bill Johnson nennt es frommer Schein ohne Kraft, Religionen. Das ist so unser Problem. Und das ist ja das, was ich draußen den Leuten immer sage. Die sagen, ich bin ja evangelisch und dann passt das. Ja? Und dann versuche ich denen ganz klar zu sagen, nee, dann gehörst du ja nur zu einer Kirche, sondern die Beziehung, ich tue das gern mit Ehe, tue ich das gern vergleichen. Ja? Wenn man heiratet, spricht ja Mann und Frau Ja zueinander, entsteht ein Bund, ja? Angebot und Annahme, wird man jetzt im Vertrag sagen. Und das sage ich denen, Jesus hält ja schon immer seine Hand hin und sagt, ich will mit dir. Und erst wenn du die Hand ergreifst, tust du einen Bund mit ihm eingehen und dann bist du erst Christ. Ja, und somit ist alles, was du tust, nur religiös, niemals auf der richtigen Seite. Und das ist so unser Problem da draußen, die Religiosität. Ja. Und die Jesaja sagt, Religion ist angelerntes Menschengut. Ja. Und wenn die Leute fragen, sie beten, sie wissen gar nicht warum. Und wir feiern irgendwelche Feiertage, keiner weiß das so richtig. Und das ging ganz tief rein und es geht viele Leute ganz tief rein, dass alles, was sie tun, tun das auf der falschen Seite. Ja, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Und da habe ich gesagt, Thomas, es gibt da einen Ausweg hier raus. Und ich verwende jetzt ich lerne ja auch von anderen, ihr kennt wahrscheinlich das Brückenbild von Bill Hybels, das verwende ich an der Stelle. Hier ist wieder der Mensch und Gott. Und hier ist eine Trennung. Das ist also der große Strich, den ich runtergezogen habe. Das ist hier die Trennung. Ja? Und ich mache das ganz ungern, aber für euch mache ich das. Und hier ist die Trennung, ist die Sünde. Weil wir dürfen draußen nicht von Sünde sprechen. Es gibt noch die Verkehrssünderkartei, das ist so in aller Munde. Ich hoffe, ihr habt da keine Beziehung dazu. Und weil man muss ja aufpassen, wenn man draußen redet, dann spricht man plötzlich, Sünde gibt es nicht. Und dann kommt man auf so ein Nebengleis. Ja? Oder wenn ich von Wiedergeburt rede, kommt Reinkarnation an. Also man muss ganz arg mit seiner Wortwahl aufpassen draußen. Und Sünde verwende ich eigentlich nie. Ich sage dann eher Rebellion, das wäre eigentlich die bessere Übersetzung. Oder Zielverfehlung. Weil das Wort Sünde, Hamartia, das kommt ja aus dem Bogenschießen eigentlich. Ja? Du schießt ganz genau in die Mitte und das ist so, das ist das Ziel. Und ein kleines bisschen daneben ist Sünde, Hamartia, ja, da kommt das Wort eigentlich her und Zielverfehlung eigentlich. Ja. Gott war das Ziel und sich nach ihm ausrichten und das ist verfehlt worden. Aber ich glaube, Rebellion wäre das Beste, wäre die beste Übersetzung. Auf jeden Fall, das ist das, was von Gott trennt, die Sünde. Und dann habe ich gesagt, Thomas, ich erkläre dir jetzt, was Jesus gemacht hat, also wie dieser Graben überwunden wird. Und wenn ich was erkläre, ihr merkt ja, ich erzähle gern Geschichten. Und ich tue dann auch, weil ich das gelernt habe, Geschichten erzählen, die was erklären. Und zwar erklär mal stellvertretendes Opfer von Jesus. Das ist muss man sich erst mal Gedanken machen, ja, wie erkläre ich denn das, dass es auch verständlich ankommt. Dann habe ich mir eine Geschichte ausgedacht und ich habe auch gelernt in meine Jahre, dass wenn ich was erkläre und ich erkläre in der Übertreibung, dann wird es verstanden. Also wenn ich total übertreibe, also ganz absichtlich, darum sage ich das auch, dann wird es verstanden. Ja? Also Geschichten in der Übertreibung werden verstanden und Geschichten werden sowieso verstanden. Er sagt, Thomas, stell dir vor, da war eine junge Frau, eine Studentin, ja, in einer großen Stadt, und da hat sich ihre Freundin angekündigt, so eine Sandkastenfreundin, schon ewig nicht mehr gesehen, aber schon immer miteinander unterwegs, und die freut sich, fährt zum Bahnhof und holt die Freundin ab. Dann ist es so, dass sie sozusagen in ihr Auto einsteigen, dann fahren sie los und sie blickt es und merkt es gar nicht, weil sie am Gespräch sind und so überglücklich, dass sie sich wieder sehen. Und sie fährt eine verkehrsberuhigte Straße entlang mit 120. Ja, wird natürlich geblitzt. Jetzt kommt es zur Gerichtsverhandlung. In der verkehrsberuhigten Straße sage ich einfach mal, darf man 20 fahren. Sie ist 120 gefahren, also 100 zu schnell. Mächtig, mächtige Strafe. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, so die Gerichtsszene, das ist der Richter, diese Beisassen, der Gerichtsdiener an der Kasse, da sitzt dann Staatsanwalt und Verteidiger und das ganze Volk, so wie ihr jetzt sitzt. Und der Richter, der hat das Gesetzbuch und hat es auf und sagt, so liebe Frau, 100 Kilometer zu schnell macht 10.000 Euro Strafe. Und dann macht er so im Namen des Volkes und verurteilt sie zu 10.000 Euro Strafe. Weil er das ja muss, weil das Gesetz das sagt. Ja? Und dann sieht er, wie die Frau in sich zusammen sackt, beginnt weinen, weil 10.000 Euro hat sie nicht. Und für sie ist jetzt alles am Ende, Studium am Ende, kann sich Auto nicht mehr leisten, kann die Wohnung sich nicht mehr leisten. Sie ist total am Ende. Ja? Und darum bricht sie total in Tränen aus. Sie ist total am Ende. Jetzt passiert was ganz Interessantes. Der Richter steht auf. Tut diese Richtermütze, wie man das nennt, legt er ab, zieht seine Richterrobe aus, tut sie über den Stuhl und dann geht er zum Gerichtsdiener, also der an der Kasse, und bezahlt die 10.000 Euro. Warum hat der Richter das gemacht? Aus Liebe? Aus Gerechtigkeit? Ne, sie hat ja eigentlich Scheiße gebaut, sorry. Ja, aber er muss es ja nicht tun. Dann wäre er ja arm, wenn er jedem Angeklagten seine Strafe zahlt. Ja, da müsste dann Elon Musk heißen, der Kohle hat, der könnte das. Sehr gut, Edgar, sehr gut. Das ist der Papa von der Tochter, der Richter. Ja? Und jetzt sieht man, und es stimmt, was du sagst, es ist Liebe. Das Gesetz sagt, 100 Kilometer zu schnell, 10.000 Euro. Und jetzt sieht er seine Tochter und weiß, wenn ich das Urteil jetzt ausspreche, dann ist sie fertig, sie ist am Ende, das weiß er. Aber das Gesetz sagt es. Und er kann ja auch nicht sagen, so im Namen des Volkes 1 Euro. Das kann er nicht. Er ist ja gebunden an das Gesetz. Ja? Also er muss dieses Gesetz anwenden, er muss es erfüllen. Und darum verurteilt er sie zu 10.000 Euro Strafe, was das Gesetz sagt. Aber zugleich weiß er, ich werde jetzt die Schuld tragen, ich werde das sühnen und bezahlt zugleich die Schuld. Und ihr kennt es ja, ich war mal eine Weile Buchhalter. Sagt niemand was, okay? Er macht, boah, wie kann man nur... Ist ein Buchhalter unter uns? Dann wird jetzt dein Herz lachen. Genau, das kennst du, ja? Und das ist ein T-Konto, das hat man so in der Buchhaltung, das vor allem, wenn man das lernt. Und auf der Soll-Seite sind ja dann 10.000 Euro erschienen, also die Strafe, die jetzt der Richter ausgesprochen hat, und auf der anderen Seite war es eigentlich noch nicht gesühnt. Und jetzt steht der Richter auf und bezahlt die 10.000 Euro. Ja? Und dann kommt ja unten null raus. Ja? Und so ist es so wie auf der Bank, angenommen die Sarah, sage jetzt einfach mal, hat jetzt 10.000 Euro Schuld und ich gehe zur Bank und bezahle die Schuld. Da sind ja die weg, ja? Da kommt ja keiner mehr und will Schuld, also ist ja egal, wer es bezahlt. Und somit... Der Richter hat es bezahlt, der Papa in dem Fall, und er entsteht null. Und das ist genau das, was Jesus gemacht hat. Genau diese Geschichte ist, Jesus konnte nicht irgendwie das Gesetz beugen oder Papa Gott, ja, und er schickt Jesus ins Rennen. Und darum nennt sich das das Brückenbild. Und das ist einfach das Kreuz, das hier drüber geht. Das ist das Angebot. Jesus hat die Schuld bezahlt am Kreuz und das ist jetzt die Brücke über die Rebellion, dass wenn du das annimmst, dass du zu Gott zurückfindest. Und hier gibt es jetzt eine ganz wichtige Frage. Ich habe gefragt, Thomas, was hindert dich, darüber zu gehen? Und da muss man nicht genau aufpassen, was die Leute sagen. Wenn die sagen nichts, das kannst du ja gerade weitermachen und dann geht es Richtung Entscheidung, also das Annehmen, was Jesus gemacht hat. Thomas sagt aber in dem Fall, ich weiß ja gar nicht, wer der ist. Also er musste noch viel Information über den bekommen, was ich dann eigentlich probiert habe über die Zeit. Aber das ist die Lösung, ja? Dass Jesus, könnte man dann auch Jesus reinschreiben, uns darüber geht. Und das ist genau dieser Weg hier raus über Jesus, über dieses stellvertretende Opfer. Ich habe dann Thomas aus den Augen verloren, weil ich ja jetzt auch hier wohne und wisst ja, Beziehungen, die nicht so gepflegt sind, die reißen halt irgendwann ab. Ich bete aber für ihn und wie gesagt, das war jetzt ein Beispiel für Evangeliumsverkündigung. Das sind lauter Bilder, die man vielleicht so in sich abspeichern kann, irgendwie das auch mit Worte ausdrücken. Ihr könnt das auch zeichnen. Das ist auch auf einer Serviette zu zeichnen, wenn du mit jemandem beim Essen sitzt und auf das Gespräch schon, komm, ich zeichne dir geschwind mal was. Ja? Und dann guckt aber, dass der Mensch die Serviette mitnimmt. Ja? Manchmal ist es so, die trauen sich, die dir nicht nehmen und wenn du dann zu den Klamotten gehst, dann dreh dich nicht um, das siehst du wie der Mensch, die dann einsteckt und dann vielleicht oben sich nochmal anguckt. Weil ich finde, das ist schon sehr eindrücklich, das Bild, und sehr selbsterklärend. Und vor allem die Herkunft aus der falschen Seite und dass die Religiosität erkannt wird, das finde ich das Wichtige an dem Bild, dass jeder begreift. Und das, wenn der das, also Thomas hat es nicht angenommen, aber er weiß, dass alles, was er tut, macht er außerhalb der Ordnung, sage ich mal, außerhalb von Jesus. Er muss darüber, übers Kreuz, über dieses stellvertretende Opfer. Und ich denke, das hat er auch verstanden. Genau, das war das Bild, was ich gern anwende, was auch hilft, weil es ein Bild ist. Und das war Teil 1. Und ich bin top in der Zeit, sehe ich gerade. Das weiß ich gar nicht. Ich habe da wirklich, ja, ich... Ja, es ist halt mal, ich bin halt auch viel unterwegs und es ist einfach schwierig dann auch. Ja. Und ja, schade eigentlich. Aber wer weiß, Jesus tut ja einem immer wieder Leute über den Weg führen und dann passt es. Genau, das ist das, was ich euch zeigen wollte als Teil 1. Ich hoffe, es hilft euch, es bringt euch ein Stück weit weiter. Auch die Fragen, die wir jetzt zwischendrin behandelt haben, das sind Fragen, die ich ja immer wieder gestellt kriege. Und macht euch über, jetzt die nächsten 2 Wochen über das Gedanken. In 2 Wochen werde ich wieder ein Bild zeichnen. Und auch geht es in eine andere Richtung. Da geht es eher so um die Esoteriker um uns herum. Was die wirklich anzapfen, das kann man auch zeichnen, ist auch sehr eindrücklich. Und das sind auch Bilder. Ich habe im Team ein, gerade das, was ich in 2 Wochen mache, er geht aus dem Haus und will zur Schatzsuche und seine Tochter ist noch klein, die tut mit Straßenkreide gerade zeichnen vor der Garage. Und wie er rausläuft, du kannst dann einfach dann hingehen und das abfotografieren, so stehe ich dir am Weg. Und wie er rausläuft, hört er, wie der Heilige Geist sagt, nimm ein Stück Kreide mit. Ja, und dann hat er halt ein Stück Kreide mitgenommen. Und dann waren wir in Calw unterwegs und da haben wir so ein ganz junges Perle, der gerade die Richtung Esoterik sich aus und er zeichnet dann, jetzt weiß ich, warum ich die Kreide dabei habe. Und dann zeichnet er riesengroß auf dem Boden, und da waren die beteiligt in dem Bild, das werde ich also in 2 Wochen zeigen, da waren die sozusagen mit im Bild gestanden, der hat es um die rum gezeichnet. Und das fand ich so gut, die konnten das richtig miterleben und haben begriffen, wo es mit ihnen hingeht. So gut. Ja, also es ist, wenn man da ein bisschen kreativ ist und ihr werdet die Erfahrung machen, wenn ihr mit mir unterwegs seid oder überhaupt draußen unterwegs seid, das war unsere Erfahrung von gestern, die Leute sind offener, wie man glaubt. Vor allem jetzt, wir leben, und das geht ja in eine Zeit, wo niemand so richtig im Griff hat. Ja. Das hat angefangen damals mit diesen Amokläufe da in München, Würzburg, das war 2016, da kam schon so eine komische Stimmung. Aber jetzt mit Corona und jetzt was in der Ukraine läuft, jetzt Inflationsrate bei 10%, habe ich gestern gelesen, ja, jetzt kriegst du gar kein Brennmaterial und, also wir kommen halt richtig wo rein und das merkst du da draußen. Die Leute sind verunsichert, die Leute haben Angst, Und da kommst du und verkörperst es auch. Na klar, bei mir ist auch alles teurer. Ja? Ich habe ja die gleichen Probleme, aber ich habe Jesus und das spüren die Leute. Ja? Das spüren die Leute. Das habe ich ja gestern wieder gemerkt. Weil wenn wir das sagen, dann sagen manche Leute, also du hast diesen Jesus, das merke ich. Ja, die wissen, die merken, der ist in unserem Leben. Und wir sind nicht religiös und dass man den Jesus halt vom Hörensagen kennt. Und das ist so das, was aus uns rausfließt. Und darum, lasst uns unterwegs sein und wirklich die Möglichkeiten wahrnehmen, die uns einfach bietet. Weil das ist so wichtig und die Leute draußen brauchen das einfach, die brauchen Jesus. Und darum, ich habe am Anfang gesagt, ich bin gestern aus Karlsruhe rausgefahren. Ich hätte jetzt gern am liebsten jeden Tag nach Karlsruhe fahren, weil es war so gut. Die Leute irgendwie so offen, vielleicht sind die Baden noch anders, ich weiß es ja nicht. Gell? Aber ich habe keine Leute für solche Aktionen. Und ich habe halt immer die Hoffnung, dass Leute jetzt, dass vielleicht jemand von euch angesprochen, der sagt, ich gehe einfach mal mit. Ja? Du wirst ja nicht irgendwo reingedrückt. Ich bin auch viel in Pforzheim unterwegs. Am ersten Samstag im Monat bin ich immer in Pforzheim. Auch mit dem Dennis, ja, aber so mit dem Team halt. Und in Pforzheim bin ich fast allein unterwegs. Gell. Mir fehlen die Leute. Allein geht nicht, allein ist ganz schwer. Auch für mich als Erfahrener. Und somit, ich brauche euch und einfach der Aufruf, horcht mal in euch rein. Wo ich als Straßenevangelist angefangen habe, also bevor habe ich gesagt, ich werde nie auf die Straße gehen. Das war mein Satz. Niemals werde ich auf die Straße gehen. Weil ich ein völlig falsches Bild von Straßenevangelisation hatte. Und heute ist sogar mein Beruf. Ich bin der einzig bezahlte Schatzsucher in Deutschland. Ist wirklich so, finde ich so gut. Ja, Gott ist gut. Und somit, es ist nicht jeder Evangelist, also Evangelist ist jeder so im Kleinen, weil wenn du als Mami deine Kinder im Glaube erzählst, bist du ja auch Evangelist, ist gar keine Frage. Und ich will auch niemanden drängeln und es ist auch nicht jeder Straßenevangelist. Aber wenn du eine Möglichkeit hast, spürst irgendwie, ihr kennt ja mein Paradebeispiel, du stehst, bist prophetisch begabt, du stehst beim Aldi am Joghurtregal und überlegst, nämlich Erdbeere oder Kirsche, und neben dir steht eine Frau, die überlegt auch gerade beim Quark, ob sie mager oder wie auch immer, und plötzlich sagt der Heilige Geist, du, die Frau hat dies und jenes Problem. Und dann sagst du, uff. Und wenn du es jetzt gelernt hast, oder dir schon mal Gedanken gemacht hast, wie du mit so Menschen dann sprichst, wie du sie ansprichst, wie du ins Gespräch reinkommst, wie du Gespräche am Laufen hältst, wie du Fragen beantworten kannst, da muss man sich Gedanken machen. Darum sind wir ja heute auch zusammen. Dann wird es ganz leicht sein zu sagen, kann das sein, dass sie das und das Problem haben? Und die guckt dich an und sagt, woher wissen sie das? Und dann sind die total baff. Und dann outest du dich ja schon mal als etwas Besonderes, Übernatürliches. Ja? Dann kannst du sagen, ich bin Christ. Und ich habe gelernt, die Stimme Gottes hören, so sage ich das immer. Und darf ich für sie beten? Das ist immer ein guter Einstieg. Ja, was bedeutet das? Und wie auch immer. Ja. Manche sagen, ja, beten sie. Ja, wie diese junge Frau gestern, Charlotte hieß sie. Wie nett, Charlotte. Ganz tolle. Und sofort dürfen wir beten und sogar die Hände auflegen. Also die Leute da draußen sind offen und darum lasst uns rausgehen. Amen.